stehen musste, ebenso sicher wusste er, dass er nicht sterben konnte, obwohl er sich nichts sehnlicher wünschte. Das Baby weckte Spencer Pike und er setzte sich schwerfällig auf. Trotz der Nachtbeleuchtung, die in jedem Zimmer des Pflegeheims Shady Pines brannte, konnte Spencer nicht weiter als bis zum Fußende seines Bettes sehen. Er konnte in letzter Zeit gar nichts mehr sehen, wegen des grauen Stars auf beiden Augen. Aber manchmal, wenn er aufstand, erhaschte er in dem Spiegel, an dem er vorüberkam, einen flüchtigen Blick von jemandem, der ihn beobachtete. Jemand, dessen Gesicht nicht fleckig und gelb war. Jemand, dem die Haut nicht schlaff von den Knochen hing. Jemand, der er früher einmal gewesen war. Hören konnte er allerdings noch gut. Verdammt, er hörte Dinge, die er nicht hören wollte. Das Baby weinte erneut los. Spencers Hand huschte über die Decke zu dem Klingelknopf neben dem Bett. Ein Moment später kam die Nachtschwester herein.
»Mr. Pike«, sagte sie. »Was ist los?«
»Das Baby weint.«
Die Schwester schüttelte sein Kissen auf.
»Hier gibt es keine Babys, Mr. Pike. Das wissen Sie doch. Sie haben geträumt.«
Sie tätschelte seine hagere Schulter. »So, jetzt wird aber schön weitergeschlafen.« »Warum?« fragte Spencer sich, sprach sie mit ihm, als wäre er ein Kind. »Und wieso verhielt er sich wie eines?« ließ zu, dass sie ihm die Decke bis über die Brust zog. Eine Erinnerung drang Spencer in die Kehle, etwas, das er nicht ganz bis vor die Nebelwand ziehen konnte, das ihm aber Tränen in die Augen trieb.
»Brauchen Sie etwas Naproxen?« fragte die Schwester freundlich.
Spencer schüttelte den Kopf. Schließlich war er mal Wissenschaftler gewesen, und noch hatte kein Labor das Medikament entwickelt, das seinen Schmerz lindern könnte. In Natura war Curtis Warburton kleiner, als er im Fernsehen wirkte. Aber es mangelte ihm nicht an dem Charisma, das Bogeyman Nights zu der Sendung mit den höchsten Einschaltquoten gemacht hatte. Sein schwarzes Haar wurde in der Mitte von einer weißen Strähne durchzogen. Die hatte er seit einer Nacht vor 9 Jahren, als der Geist seines Großvaters am Fuße seines Bettes erschienen war. Ein Ereignis, das ihn dazu bewogen hatte, sich mit der Erforschung paranormaler Phänomene zu befassen. Seine zierliche Frau Maylene, deren übersinnliche Fähigkeiten der Polizei von Los Angeles wohl bekannt waren, saß neben ihm und machte sich Notizen, während Curtis den Besitzern des Hauses Fragen stellte.
»Zuerst in der Küche«, murmelte Eve O'Donnell, und ihr Mann nickte.
Das Rentner-Ehepaar hatte sich dieses Haus am See als Sommerwohnsitz gekauft, und in den 3 Monaten, seit die beiden hier wohnten, hatten sie mindestens 2-mal in der Woche übernatürliche Phänomene beobachtet.
»Gegen 10 Uhr morgens habe ich alle Türen abgeschlossen, die Alarmanlage eingeschaltet und bin zur Post gefahren. Als ich zurückkam, war die Alarmanlage noch immer eingeschaltet. Aber in der Küche standen alle Schränke offen und die Frühstücksflocken lagen überall auf dem Tisch. Ich habe Harlan angerufen, weil ich dachte, er wäre vielleicht zwischendurch nach Hause gekommen und hätte das Chaos angerichtet.«
»Ich war aber die ganze Zeit über im Elks Club«, warf ihr Mann ein. »Ich war nicht im Haus. Keiner war da.«
»Und dann haben wir nachts um 2 von oben auf dem Speicher diese Dampforgelmusik gehört. Sobald wir hinaufgingen, hörte sie auf. Und als wir die Tür aufgemacht haben, stand da ein Spielzeugklavier für Kinder, ohne Batterien, mitten im Raum.«
»Wir haben gar kein Spielzeugklavier«, fügte Harlan hinzu. »Und ein Kind schon gar nicht.«
»Als wir dann Batterien reingetan haben, hat es gar nicht die Musik gespielt, die wir gehört hatten.«
Eve zögerte.
»Mr. Warburton, Sie verstehen hoffentlich, dass wir keine Leute sind, die an solche Sachen glauben. Aber wenn es nichts Übersinnliches ist, dann bin ich dabei, den Verstand zu verlieren.«
»Mrs. O'Donnell, Sie werden nicht verrückt.« Curtis berührte mitfühlend ihre Hand. »Morgen früh haben wir bestimmt schon eine genauere Vorstellung davon, was in Ihrem Haus vor sich geht.« Er schaute über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass Ross auch alles filmte. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickelten, könnte er einen Beitrag über die O'Donnells in Bogeyman Nights bringen, und dann war das Gespräch hier von entscheidender Bedeutung. Die Warburtons erhielten täglich über 300 E-Mails von Leuten, die glaubten, dass es in ihren Häusern spukte. In 85% der Fälle erwies sich das als Schwindel.